Also wir sind da halt auch recht naiv rangegangen. Ne? Wir haben halt gedacht, geil, jetzt bauen wir halt mal nicht zwei Toiletten, sondern dann nochmal 20, 30 mehr und dann klappt das schon irgendwie. Und dass wir da halt auch permanent auf die Schnauze mitgefallen sind und wahnsinnig viele Rückschläge hatten. Und da haben wir uns ja vorher keine Gedanken drüber gemacht, sondern einfach mal losgelegt.
Moin, moin, Hamburg!
Das war Malte Schremmer. Er ist fekophil. Was das heißt, er und sein Team machen aus Scheiße Geld, das dann in soziale Projekte fließt, und zwar in eine gesicherte Sanitärversorgung und in sauberes Trinkwasser für alle. Aber bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich erstmal ein paar Worte zu diesem Podcast und zum Hamburger verlieren, für alle, die uns zum ersten Mal hören. Der Hamburger, das ist das großformatige Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stella-Haus, nur einen Steinwurf von der Elbe entfernt. Aber sein Blick geht weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. LeidenschaftstäterInnen, Charakterköpfe, Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Genau diese Menschen lernt ihr in diesem Podcast kennen. Lasst euch inspirieren und erlebt diese Stadt aus einem anderen Blickwinkel heraus. Es gibt immer Neues zu entdecken, das kann ich euch versprechen. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg, und ich habe die große Freude, euch für die kommende knappe Stunde aus eurem Alltag zu entführen. Zurück zu Malte. Malte Schremmer. Chief Shit Advisor bei Goldeimer. Goldeimer ist ein gemeinnütziges Hamburger Unternehmen, das zum Kosmos von Viva Con Agua zählt. 2014 ging das Unternehmen mit Trocken-WCs an den Start, mit denen Malte und seine Freunde über die Musikfestivals zogen. Für wenig Geld boten sie den BesucherInnen saubere WCs an und klärten gleichzeitig über die globale Sanitärkrise und den Wertstoffkreislauf von Fäkalien auf. Denn Durchfallerkrankungen sind immer noch Todesursache Nummer 1 für Kinder unter 5 Jahren. Durchfallerkrankungen, die auch durch ungesicherte sanitäre Anlagen verursacht werden, durch Fäkalien im Trinkwasser zum Beispiel. Anfangs galten Malte und seine Kollegen als Locus-Hippies. Inzwischen haben sie ein stabiles Unternehmen geschaffen, das Klopapier und Seife verkauft. Ein Teil der Goldeimer-Erlöse fließt in Projekte von Viva Con Agua, ein weiterer in Sanitärprojekte der Welthungerhilfe. Das Ziel? Die Sanitärwende. Auch der Hamburger Kackewald ist ein Baustein auf diesem Weg. Aber genug gequasselt. Jetzt lassen wir Malte, Chief Shit Advisor bei Goldeimer, Hamburgs bestem Shitladen, am besten selber erzählen.
Lass uns über deinen Jobtitel sprechen, Malte. Ich find den ziemlich einzigartig. Chief Shit Advisor.
Ja.
Wie einzigartig ist der? Wie einzigartig empfindest du den?
Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Chief Shit Advisor, die in Kläranlagen arbeiten oder für andere Trockentoilettenunternehmen, aber ich fand den Begriff irgendwie ganz passend, weil wenn man sich irgendwie so ein bisschen auf LinkedIn und so rumtreibt, dann ist ja heutzutage jeder irgendwie CEO und CFO und CTO. Und ich dachte so irgendwie, weiß nicht, finde ich diese Begrifflichkeit noch irgendwie mal ein bisschen sinnbefreit. Und dann dachte ich, ja gut, dann bin ich halt der Chief Shit Advisor. Und weiß nicht, wir haben keine Titel bei uns. Jeder darf sich einen Titel bei uns ausdenken, wie er sich im Betrieb nennen will.
Du bist Chef eines Scheißladens, schreibt ihr auch auf eurer Homepage, und zwar eines der schönsten Scheißläden weltweit. Erzähl mal, woran machst du das fest, dass es einer der schönsten Scheißläden weltweit ist?
Ja, es ist halt, also mit Goldeimer kümmern wir uns ja um ein Thema, was in der Öffentlichkeit und gesellschaftlich gar nicht sehr beliebt ist, sondern eher mit einem starken Tabu behaftet ist. Und das bringt einfach wahnsinnig viel Spaß, mit diesem Thema Fäkalien zu hantieren, in Anführungsstrichen, und sich damit täglich auseinanderzusetzen und einfach daran zu arbeiten, das schlechte Image von Toiletten und menschlichen Fäkalien in ein positives Image zu transformieren und eben den Leuten klarzumachen, dass hinter menschlichen Fäkalien einfach auch ein wahnsinnig schöner Rohstoff und Wertstoff steht, den man für viele tolle Dinge einsetzen kann und der sehr viele Probleme auf der Welt auch lösen könnte. Und deswegen ist das ein cooler Job und eine tolle Firma, in der ich arbeiten darf.
Ja, auch selbst erdacht, diese Firma. Du bist ja auch Gründungsmitglied, oder?
Ja, genau. Also ich bin einer von fünf. Wir haben das vor 8 Jahren als ein studentisches Projekt gestartet. Und mittlerweile sind aus dem Ursprungsteam nur noch Rolf und ich übrig geblieben. Aber mit allen anderen sind wir auch immer noch sehr freundschaftlich verbunden. Und ja, weiß nicht, irgendwie bin ich da so reingerutscht in diese Welt der Klos, ohne dass ich das jemals groß geplant habe.
Es ist, die Geschichte ist ganz schön. Geboren wurde sie in Burkina Faso auf einer Reise und du hattest Durchfall. 2011 war das. Und da hast du dir gedacht, verdammt, hier gibt es keine anständige Toilette. Und von diesem Gedanken ausgehend hast du dich dann reinbegeben in diesen Fäkalienkosmos. Und seit 2014 seid ihr Teil von Viva con Agua. Dadurch wurde der Kosmos, kann ich mir vorstellen, noch ein bisschen größer. Und dazwischen liegen aber ganz viele Versuche mit Trockenklos und das im heimischen Badezimmer. Und das stelle ich mir irgendwie echt seltsam vor, diese Phase. Magst du mir da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, also diese Idee ist ja tatsächlich durch einen Durchfall entstanden. Also ich war mit Viva con Agua auf Projektreise in Ghana und in Burkina Faso und habe dann eben da vor Ort diesen krassen Durchfall bekommen und damit mich auch erstmalig wirklich mit der Thematik wirklich beschäftigt und mir so die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, wo landet das Zeugs eigentlich? Wenn ich jeden Tag auf Klo gehe, ich drücke diesen Spülknopf, was passiert damit, was wird damit gemacht? Und ich habe dann in dem Zuge meine Bachelorarbeit in Geografie über kreislauforientierte dezentrale Sanitärsysteme geschrieben und dachte halt, in diesem Zeitraum, wo ich diese Arbeit schreibe, brauche ich ja auch irgendwie meinen Praxistest. Und deswegen habe ich mir halt eine Trockentoilette besorgt und eine Einstreu und einfach das Klo gegenüber vom Spülklo gestellt und einfach mich mal 2-3 Monate darauf gesetzt und das ausprobiert und das kompostiert und das fermentiert und das auch dann zu Hause bei meinen Eltern im Garten wieder ausgebracht und dann Sonnenblumen drauf angepflanzt. Einfach mal, um zu gucken, so funktioniert das, was ich hier im Theoretischen irgendwie untersuche, wirklich? Und stimmt das, was die Literatur schreibt, was Menschen früher gemacht haben? Und so ist einfach dieses Experiment entstanden. Und ich habe halt gemerkt, krass, das funktioniert ja wirklich. Da kann man wirklich Erde draus herstellen. Und die Sonnenblumen im Garten von meinen Eltern sind doppelt so hoch wie alle anderen Sonnenblumen in der Umgebung. Und dann ist irgendwie auch über Freunde so ein bisschen der Wunsch entstanden, das vielleicht auch mal im größeren Stil auszuprobieren. Und funktioniert dieses Prinzip auch auf Großveranstaltungen? Können wir andere Leute davon begeistern? Und können wir irgendwie von diesem Narrativ der ekligen Toilette, die eigentlich nur stinkt und mit der man nicht großartig was zu tun haben will, kann man das auch in ganz anderes Licht rücken? Und so ist dann eben ja nach und nach dieses Goldeimer-Projekt entstanden.
Wir merken schon, das Ganze klingt so lustig. Und ich meine, gelesen zu haben, dass ihr so ein bisschen den Toilettenklauen gibt, aber nein, da steckt viel mehr dahinter, nämlich ein sehr ernstes Thema. 3,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer gesicherten sanitären Anlage. Und gesicherte sanitäre Anlage, würdest du das nochmal kurz beschreiben, was das genau meint?
Ja, das ist oftmals so ein bisschen sperriger Begriff. Und das impliziert eigentlich die komplette Kette einer erfolgreichen Sanitärversorgung. Das, was wir oberflächlich kennen, ist das Klo. Und da geht man rauf und viel mehr kriegt man nicht mit. Und eine gesicherte Sanitärversorgung bedeutet eben auch die Beantwortung der Frage, was passiert danach mit den Fäkalien? Also landen die in der Umwelt? Werden die in irgendeiner Form aufbereitet? Werden die entsorgt? Und eine gesicherte Sanitärversorgung ist, wenn die Fäkalien keine Gefahr für Mensch und Umwelt bedeuten. Und da gibt es eben 3,6 Milliarden Menschen auf der Welt, wo das nicht der Fall ist, weil die Fäkalien eben im Anschluss im Grundwasser landen, in Flüssen, auf Feldern und Wiesen und die Keime, die darin enthalten, sich sehr schnell verbreiten und zum Beispiel sowas wie Durchfallerkrankungen verursachen. Und das wissen viele auch nicht. Durchfallerkrankungen sind immer noch Todesursache Nummer 1 für Kinder unter 5 Jahren. Kann man sich kaum vorstellen. Also es ist nicht Malaria oder andere Krankheiten, sondern wirklich ein ganz schlichter Durchfall. Und bei einer gesicherten Sanitärversorgung geht es eben darum, einmal diesen ganzen Prozess von der Toilette bis zur sicheren Entsorgung oder bis zum sicheren Recycling einmal komplett durchzuspielen. Und das ist eine Riesenherausforderung auf der Welt, wo sehr viele Menschen und Organisationen sich seit Jahrzehnten dran abarbeiten und wir haben es eher geschafft, zum Mond zu fliegen, als dieses Problem zu lösen.
Und ihr seid Teil der Problemlösung und das doch sehr hands-on, so wie du es gerade beschrieben hast. Du kamst wieder, du hast angefangen, deine Bachelorarbeit über dieses Thema zu verfassen und dann seid ihr auch recht schnell in die Praxis gegangen. Und zwar 2013, noch bevor ihr 2014 Teil von Viva Con Agua wurdet, seid ihr schon über die ersten Festivals oder zu den ersten Festivals gereist mit eurem Trockenklo. Oder?
Genau, ja, ja.
Wie kam das damals an? Erinnerst du dich? Ich meine, heute kennt man das als Festivalgänger. Da seid ihr Teil der Szene, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber damals komplett neu.
Ja, das war spannend. Also wir hatten ja auch nur zwei Toiletten gebaut. Wir haben Fördergelder über einen Ideenwettbewerb hier aus Kiel bekommen und haben dann einfach mal zwei Holztoiletten zusammengeschraubt und uns so einen alten VW LT gekauft und sind dann halt auf vier Festivals losgefahren und haben das mal ausprobiert, aber haben halt auch gesagt, wir können die nicht einfach dahin stellen, wir müssen uns irgendwie refinanzieren. Das heißt, wir haben eine Nutzungsgebühr genommen. Also das, was Leute eigentlich bei Toiletten auf Veranstaltungen gar nicht gewohnt sind, haben gesagt, darüber wollen wir uns refinanzieren. Dafür kriegt ihr aber auch einen besseren Service, nämlich geruchlose Toiletten, ihr kriegt noch eine Wendy zum Lesen, wir haben da Lavendelsträucher reingehängt, das ist gut durchlüftet, wir haben draußen eine Musikanlage aufgestellt und Musik gemacht, wir haben die Toiletten bunt angemalt und wollten einfach das Image so verändern. Und das war am Anfang natürlich so, hä, und warum soll ich jetzt hier mit Hobelspänen abstreuen? Ich will doch einfach nur auf Klo gehen und ich zahle doch hier niemals irgendwie Geld, um eine Toilette nutzen zu können. Und das war schon so ein bisschen so ein Kampf am Anfang, aber das ist so der Effekt auf allen Veranstaltungen, auf denen wir in den letzten Jahren waren. Wenn diese Pioniergruppe erstmal den ersten Tag die positive Erfahrung gemacht haben, dann spricht sich das auf dem Campingplatz sehr schnell rum. Das ist halt, also jetzt nicht aus einer ökologischen Perspektive, sondern vor allem aus einer komfortablen Perspektive, gerade eine bessere Alternative auf dem Gelände gibt. Und naja, insgesamt wurden wir da halt auch häufig als die Öko-Hippies verschrien, die da mit irgendwelchen Hippie-Toiletten ankommen und mit ihrer Einstreu und so. Also man wurde schon auch so ein bisschen ausgelacht und ich glaube, da haben wir einfach uns über die Zeit ein ganz gutes, dickes Fell auch antrainiert und gesagt, so scheiß drauf, wir wissen ganz genau, das ist einfach das bessere System und wir wissen, wofür wir es tun und deswegen ziehen wir das jetzt auch einfach so durch. Und naja, und mittlerweile könnten wir theoretisch im Jahr auf 50 bis 100 Veranstaltungen Trockentoiletten aufstellen. Und es gibt viele andere Unternehmen, die sich ausgegründet haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, in 10 Jahren gibt es hoffentlich mehr Trockentoiletten auf Großveranstaltungen als heutige Spülsysteme oder eben Chemietoiletten. Und dann freuen wir uns, dass wir unseren Beitrag dazu leisten konnten.
Ihr habt so um die 90 mobile Toiletten inzwischen, stimmt das?
Mhm. Genau. Also vor Corona hatten wir knapp 20 bis 25 Veranstaltungen im Jahr und ungefähr 300.000 Leute haben wir da durch die Toiletten durchgeschleust und sprechen so von circa 40 Tonnen Biomasse, die wir gesammelt haben und vor allem auf genehmigten Experimentierflächen wieder zu Humus verarbeitet haben. Kann man übrigens in Hamburg auch besuchen, den Kackewald. Da haben wir.
Oh ja, lass uns über den, der steht auf meiner Gesprächsliste. Lass uns über den Kackewald sprechen. Das ist eigentlich ganz schön, erzähl jetzt mal drüber.
Naja, das ist ja in Deutschland rechtlich noch nicht so einfach geregelt. Also man darf eigentlich menschliche Fäkalien nicht kompostieren und einfach so wieder auf den Acker bringen, sondern man muss sicherstellen, dass dort keine pathogenen Keime drin enthalten sind, dass da keine Giftstoffe drin enthalten sind, also dass man der Natur damit im Endeffekt keinen Schaden zufügt. Und das haben wir jetzt mit vielen anderen Partnern in den letzten Jahren auch erreicht, dass wir zumindest nachweisen konnten, dass, wenn man das vernünftig kompostiert, da auch ein wirklich gutes Produkt bei rauskommt, was gefahrlos ist. Und ein Teil dieser kompostierten Erde haben wir jetzt nach Hamburg gebracht, auf eine stillgelegte Deponie im Süden von Hamburg und einfach, ja, ich sag mal so ein halbes Fußballfeld ausgebracht und dort einen Pappelwald drauf angepflanzt. Das ist ein öffentliches Gelände, was man besuchen kann und wir haben halt gesagt, das ist der Kackewald und man kann sich hier anschauen, wie aus Scheiße Erde wurde und man muss da keine Angst vor haben. Man kann das sogar in die Hand nehmen und ja, sehen und lernen, dass die Natur ihren Job schon machen kann, wenn man sie machen lässt. Und dass es sehr viel Potenzial hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch im globalen Süden, das wir eben brauchen, um Kreisläufe zu schließen und ja, ein Planeten hinterlassen, auf dem noch viele Generationen nach uns weiter gut und gesund leben können.
Du sagtest wir. Wie viele Leute seid ihr inzwischen fest angestellt bei Goldeimer?
Wir sind mittlerweile 11. 11 Leute. Also und? Wir haben uns verdoppelt im letzten Jahr, komischerweise trotz Corona, aber sind gut angewachsen und haben ein Team aus sehr vielen fäkophilen Personen, die eine Begeisterung fürs Thema haben, egal in welchem Bereich sie bei uns tätig sind.
Steht es dann auch immer in der Stellenausschreibung, du musst fäkophil sein?
Nee, aber das kriegen wir über die Gespräche am Anfang mit und übers Onboarding. Und ich glaube, jede Person, die sich bei uns bewirbt, muss irgendwie auch ein gewisses, also hat, glaube ich, automatisch schon ein Faible für das Thema. Und wenn, dann sind sie relativ schnell mit angesteckt. Und ja, man muss ja verstehen, wofür man das macht bei uns. Es ist halt nicht irgend so ein 0815-Job, wo man morgens hinkommt und nachmittags wieder geht, sondern da steckt auch immer noch sehr viel Idealismus hinter. Und das braucht es einfach, ja.
Lass uns nochmal kurz zum Fäkophil und vor allen Dingen zu eurem lustigen Wording und tatsächlich auch der guten Laune, die ihr verbreitet, trotz des ernsten Anliegens, zurückkehren. Das passt ja eigentlich perfekt zu diesem Viva con Aqua Tonus, den die dort auch haben. War die Connection schon bei Start von Goldeimer gegeben oder war die relativ frisch?
Nee, also Benny und Micha und ich sag mal so die ersten, die Viva con Aqua auch mit aufgebaut haben, das sind eigentlich gute Freunde von mir. Also ich bin schon seit 2008 in diesem Viva con Aqua-Kosmos drin, wo es Viva con Aqua ja auch eigentlich nur in Hamburg damals gab. Und bin damals zu Fuß mitgelaufen von Hamburg nach Basel auf diesem Wassermarsch, wo wir eben auch Gelder gesammelt haben für ein Trinkwasserprojekt in Nicaragua. Und so habe ich die damals alle kennengelernt. Das heißt, in diesen 6 Jahren habe ich zum Beispiel in Kiel sehr viele Viva con Aqua-Veranstaltungen mit organisiert, also die erste Stadt außerhalb von Hamburg. Und da gab es schon immer eine Verbindung. Und dadurch, dass Viva con Aqua sich über die Jahre ja auch nicht mehr nur auf Trinkwasserprojekte konzentriert hat, sondern eben auf Wash-Projekte, also Projekte, die sich um Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung kümmern, sagte Benny dann irgendwann so, hey, das Ding mit den Toiletten, das passt doch voll gut. Ihr seid auf Festivals unterwegs, wir sammeln da auch Pfandbecher und wir sind gut vernetzt. Und lasst das doch einfach mal zusammenschmeißen und wir gründen eine Firma innerhalb dieses Kosmos und können das Ganze dann halt einfach ein bisschen größer und noch ein bisschen schneller auf die Beine stellen. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann schmeißen wir unser Know-how und unsere Energie und unsere Zeit mit rein und ihr schmeißt halt das Netzwerk mit rein und auch Verbindungen zu Geldgebern. Und dann machen wir da ein Sozialunternehmen innerhalb des Viva con Aqua Kosmos draus. Und das war, glaube ich, jetzt auch nur möglich, weil ich eben die alle schon über 5 Jahre kannte und da einfach eine gute Verbindung vorhanden war.
Und weil du offensichtlich den Mut hast, Dinge einfach so zu machen, ne? Weil es erfordert ja schon Mut, dann irgendwie gleich in so eine Form von Beschäftigung zu gehen nach dem Studium.
Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. also klar, ich hatte auch nach meinem Bachelorstudium so diese akademische Welt war irgendwie nichts für mich. Das war mir zu wenig praxisorientiert. Deswegen war das auch eine schöne Gelegenheit, da direkt anzuknüpfen und irgendwie eine eigene Idee umzusetzen. Und naja, wir sind da halt auch recht naiv rangegangen. Ne? Wir haben halt gedacht, geil, jetzt bauen wir halt mal nicht 2 Toiletten, sondern dann nochmal 20, 30 mehr und dann klappt das schon irgendwie. Und dass wir da halt auch permanent auf die Schnauze mitgefallen sind und wahnsinnig viele Rückschläge hatten. Und da haben wir uns ja vorher keine Gedanken drüber gemacht, sondern einfach mal losgelegt. Also ich glaube, hätte ich einmal den Future Malte gesehen nach 4 Jahren nach dieser Gründung, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal anders überlegt. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das so bis hierhin geschafft haben und durchgezogen haben und dass wir es ausprobiert haben, so ja. Aber war nicht immer einfach.
Was waren denn da die ersten großen Rückschläge, die den Future Malte so traurig haben dastehen lassen nach 4 Jahren, so wie du es beschreibst?
Naja, also das Geschäftsmodell ist halt am Anfang nicht richtig aufgegangen. Also nur durch den Betrieb von Toiletten auf Festivals kann man ja keinen dauerhaften Job schaffen. Also wir sind ja nur 3-4 Monate im Jahr unterwegs und wollten da halt Jobs für ein ganzes Jahr draus bauen. Haben wir uns halt vorher nicht wirklich drüber Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Dann hatten wir eigentlich gerechnet, dass sich die Idee auch im Festival-Kontext schneller durchsetzt und wir da auf nicht so viele Hürden treffen. Dann hatten wir das Problem, wo verwerten und wie verwerten wir die Biomasse jetzt. Wir hatten alle keine Ausbildung in BWL. Wir mussten Toiletten neu bauen und neue CAD-Sätze anfertigen. Wir mussten Schlossereien suchen. Also all so Sachen, die im Alltag halt irgendwie, also jedes Aufgabenpaket ist halt neu. Das konnten wir uns nirgendwo abschauen, von niemandem lernen und mussten da halt Stück für Stück einfach unsere eigenen Methoden entwickeln. Und ich glaube, das ist ganz normal, wenn man ein Unternehmen neu gründet. Aber so, wir dachten halt am Anfang, geil, wir können Klos bauen und Klos aufstellen und dann wird das schon irgendwie klappen und haben da jetzt nicht irgendwie groß drüber nachgedacht, was eigentlich nicht so funktionieren könnte. Und ich glaube, im Endeffekt war das auch ganz gut, sonst hätten wir es ja, wie gesagt, auch vielleicht gar nicht angegangen. Und ein Stück weit Naivität gehört einfach dazu.
Das ist ja so, ihr habt ja nicht nur die Komposttoilette und die mobile Toilette, ihr habt ja inzwischen auch ein eigenes Klopapier, das Goldeimer-Klopapier. Du hast gerade eben schon mal Corona angesprochen. Ich habe mich gefragt, ob der Wachstum auch in dem exzessiven Ankauf von Klopapier in dem ersten Lockdown oder in den ersten Lockdown-Monaten zu sehen ist. Habt ihr davon profitiert?
Ja, das denken ja viele, dass irgendwie die Klopapierbranche so total von diesen Hamsterkäufen profitiert hat. Das war tatsächlich nicht der Fall. Also die Leute gehen ja nicht mehr auf Klo. Also man kann ja den Gang zur Toilette nicht überkonsumieren. Und deswegen hatten wir ein schnelles Peak, als das so losging, irgendwann April, Mai 2020. Und dann waren wir auch ganz schnell ausverkauft. Und dann mussten natürlich erstmal andere Toilettenpapiermarken, die einen größeren Marktanteil haben, auch eher produziert werden als unseres. Also wir waren dann erstmal 2 Monate auf dem Trockenen. Und dementsprechend hat sich das jetzt gar nicht so irgendwie positiv auf uns ausgewirkt. Ich glaube, das, was wir am besten da rausziehen konnten, ist, dass eigentlich so ein super langweiliges Produkt wie Toilettenpapier einfach mal Aufmerksamkeit bekommen hat und wir halt sehr viele Gespräche eben über die Sanitärkrise führen konnten und dass sich, glaube ich, Goldeimer als Projekt noch ein bisschen mehr Bekanntheit und Reichweite dadurch bekommen hat, was dann eben sich positiv auswirkt auf den gemeinnützigen Zweck, den wir verfolgen.
2016 habt ihr das ins Leben gerufen. Die Idee ist ja irgendwie naheliegend, hat ja trotzdem ein bisschen gedauert. Warum?
Ja, ich glaube, wir waren mit dem Kopf einfach woanders. Also diese Festivals zu planen und umzusetzen, das hat einfach alles unglaublich viel Zeit und Nerven in Anspruch genommen. Und ich weiß gar nicht. Irgendwie ist es dann auf einmal da gewesen. Und da gab es keine Strategie oder so. Irgendwie ist es dann einfach passiert und das hat sich halt ganz gut eingepasst in diese ganze Viva con Aqua Strategie eben auch. Also wo Viva con Aqua eben auch das passende Produkt quasi hat für die, also um zu kommunizieren, mit dieser Flasche Wasser wollen wir Trinkwasserprojekte finanzieren. So konnte man das dann eben auch relativ einfach auf das Toilettenpapier übertragen. Und jetzt haben wir ja auch noch die Stückseife, also dieser Wash-Komplex, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der ist jetzt einmal komplettiert. Aber wie gesagt, wir sind keine BWLer. Also wir machen Sachen, weil wir da irgendwie Bock drauf haben und Sachen bewegen wollen. Und wir haben nie irgendwie einen großen Businessplan geschrieben und überlegt, wo ist jetzt eine Nische und wo lässt sich möglichst viel Geld verdienen oder so. Und vielleicht wären andere Leute viel eher auf die Idee gekommen oder hätten von Anfang an gar keine Trockentoiletten auf Festivals betrieben, weil das viel zu aufwendig ist und gleich Klopapier gemacht. Aber ich glaube, bei uns laufen die Dinge manchmal einfach ein bisschen anders. Also.
Aber ihr seid auf jeden Fall stark in der Kommunikation. Es ist ja alles aus einem Guss. Stichwort BWL. Ich habe gelesen, der Klopapiermarkt ist tatsächlich unter wenigen Unternehmen in Deutschland aufgeteilt. Das wusste ich vorher auch nicht.
Ich glaube, es gibt in Deutschland nur 4-5 Produzenten von Toilettenpapier und die produzieren alle Marken. Und also die Herstellung von Klopapier, die kann man sich auch nicht sonderlich romantisch vorstellen. Das ist eine Riesenfabrik, wo am Tag hunderttausende Packungen produziert werden und eine riesengroße Recyclingmaschine ist. Und da haben wir mit der Firma Wepa aus dem Sauerland echt ein Unternehmen gefunden, die auch so unseren Ansatz von einem sozialen Toilettenpapier total gut fand und die das jetzt halt bis heute auch für uns produziert und auch einlagert und eben da die Logistik mit für übernimmt. Und wir können uns halt auf das konzentrieren, was wir gut können, also die Geschichte dazu erzählen und eben ja, die Türen öffnen, damit das vielleicht auch in Gastronomien und Hotels und Schulen Unterschlupf findet. Aber wir sind ja keine Anlagenexperten, die jetzt Klopapier herstellen könnte. Dafür sind wir viel zu klein und suchen uns dann immer die passenden Partner, die das für uns quasi machen. Aber so viele Firmen gibt es da nicht, die das in Deutschland produzieren, ja.
Wie viel Klopapier läuft da über den Ladentisch im Jahr? Weißt du das?
An Goldeimer Klopapier? Oder also wir haben letztes Jahr knapp über 1 Million Packungen verkauft. Und ich glaube, wir machen noch nicht mal 0,1% vom Gesamtmarktanteil aus. Also es wird sehr viel auf Klo gegangen in Deutschland. Und da ist natürlich noch sehr viel Potenzial, möglichst viele Leute von dem sozialen Klopapier mit einem Co-Benefit für andere Leute von zu überzeugen.
Es ist ja immer verblüffend, was die sozialen Medien an Negativenergie auch erzeugen. Bei meiner Recherche bin ich auf teilweise desaströse Anmerkungen gestoßen, was dieses Papier angeht, wo Leute sich wirklich belästigt fühlen von dieser Gutmensch-Botschaft, während sie harmlos auf der Toilette sitzen.
Ja, ach, also ich kann schon verstehen, wir haben ja einen Aufdruck auf dem Toilettenpapier, weil wir halt sagen, für uns ist das Klopapier nicht nur da, um sich den Hintern abzuwischen, sondern es ist auch zeitgleich ein Flyer. So, und es geht uns halt darum, einfach diese Information möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Und viele verstehen das halt nicht. Und das ist für uns natürlich auch irgendwo ein Kompromiss, weil man muss die Druckfarbe, auch wenn sie ökologisch vollkommen unbedenklich ist, man könnte auch darauf verzichten natürlich. Aber wir sagen eben, als Kommunikationsmittel gibt es eigentlich nichts Besseres, als das zu verwenden. Und vielleicht sind die Sprüche, die wir da drauf haben, nicht was für jede Person oder für jede Altersklasse, aber wir finden die halt ganz gut und wollen ja auch ein bisschen provozieren. Und deswegen, ja, können wir mit ein bisschen negativem Feedback auch ganz gut leben. Und es hält sich eher in Grenzen. Also ich sag mal, die positiven Reaktionen überwiegen die negativen Reaktionen da schon deutlich.
Wir haben es mehrfach schon angedeutet, das Thema Corona lästig. Trotzdem wollen wir es kurz ansprechen. Euer Geschäftsmodell Festivals dürfte im letzten Jahr jetzt nicht ganz so stark gewesen sein. Im kommenden Jahr, wir werden es erleben. Ich hoffe doch mal stärker. Ihr seid trotzdem gewachsen in dieser Zeit. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das Jahr überstanden?
Ja, also wir haben jetzt 2 Jahre keine Festivals gehabt und ich glaube, wäre Corona auch nur 2 Jahre früher gekommen, dann wären wir ziemlich sicher insolvent gewesen, weil wir eben dieses Standbein Toilettenpapier und auch jetzt unser Kleingartenportfolio noch gar nicht so weit hatten, dass das quasi diesen Ausfall der Saison finanzieren könnte. Und auf der anderen Seite hatten wir einfach mal Zeit, uns jetzt 2 Jahre wirklich neu zu strukturieren, zu fokussieren und sind halt nicht in diesem täglichen Festival-Wahnsinn drin gewesen. Und das hat uns irgendwie ganz gut getan. Und wir haben jetzt halt sehr viel Fokus auf E-Commerce gelegt, also haben eine komplett eigene Serie von Selbstbausätzen bis Einstreu, bis verschiedene Toilettenmodelle für Kleingärtnerinnen entwickelt, was ja ganz gut Anklang findet, weil dort halt auch das Bedürfnis immer größer wird, nicht auf Chemietoiletten oder Sickergruben zurückzugreifen. Das Klopapier ja verkauft sich Stück für Stück, also Jahr für Jahr immer besser. Und dementsprechend so konnten wir diesen Festivalausfall ganz gut kompensieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich total schade gewesen, dass wir halt Leuten nicht von dieser tollen Trockentoilette erzählen können und dass halt nicht irgendwie diese 200.000-300.000 Leute im Jahr mal auf Tuchfühlung mit diesem Sanitärsystem kommen und live verstehen, worum es uns eigentlich geht. Wir arbeiten im Jahr auch mit 200 Ehrenamtlichen auf den Veranstaltungen. Also diese Community ist so ein bisschen weggebrochen und deswegen freuen wir uns jetzt eigentlich im nächsten Jahr hoffentlich wieder loslegen zu können und zumindest 10 Veranstaltungen oder so auch wieder machen zu können. Aber ja, da ist uns ein Teil weggebrochen. Und wir haben versucht, es gut zu nutzen.
Bist du selber auch noch draußen auf den Festivals zugange? Findest du die Zeit noch?
Also die letzten 2 Jahre vor Corona ist tatsächlich weniger geworden. Das war aber auch ein Ziel von uns, dass wir uns halt auch ein bisschen rausziehen, um quasi die Gesamtidee weiterentwickeln zu können. Aber so 2, 3 Veranstaltungen im Jahr versuche ich halt auch noch mitzumachen. Klar, also sonst wird mir auch irgendwie was fehlen. Also Aber da haben wir schon, also ich muss schon sagen, so mit 34 irgendwann wächst man da auch ein bisschen raus. Und so die Anfangsjahre, wo wir wirklich 3-4 Monate war ich ja nicht zu Hause. Und dann fährst du montags zur Veranstaltung, dienstags werden die Toiletten aufgebaut. Mittwoch geht es ja fast schon los, da kommen die ersten Gäste. Dann ist Sonntag das Festival vorbei, Montag wird abgebaut und dann geht es wieder zum nächsten Festival. Und das halt über mehrere Monate so durchzuziehen, ist halt auch irgendwann eine gesundheitliche Belastung. Dadurch, dass man halt wenig schläft, ständig super, super krasser Lautstärke ausgesetzt ist, dann noch, ich sag mal, sehr viel körperliche Arbeit leisten muss und, also eigentlich 24 Stunden am Tag irgendwie am Rotieren ist. Und da haben wir irgendwann selber gemerkt, so, wenn wir so weitermachen und das alles immer nur selber machen, das nicht auf mehrere Schultern verteilen und da irgendwie auch Jobs schaffen, dann sind wir halt in 5 Jahren auch durch und können einpacken. Und da haben wir dann eben eine Struktur aufgebaut und das auf mehrere Schultern verteilt und haben da jetzt, glaube ich, vor allem für StudentInnen gute Jobmöglichkeiten für den Sommer geschaffen.
Wo möchtest du hin mit deinem kleinen Scheißunternehmen? Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen.
Ja, ist eine gute Frage. Also einerseits verfolgen wir ja diese Idee, möglichst vielen Menschen auf der Welt Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung zu ermöglichen und da unseren Beitrag zu beizutragen. Das heißt, wir wollen schon auch noch größer werden und wachsen und wir wollen, dass diese Idee wächst. Und die spannende Frage ist da halt eher, wie kriegt man das am besten hin? Also wird man das, indem wir der größte Toilettendienstleister in Deutschland hinsichtlich Trockentoiletten werden, oder kriegt man das hin, indem man all das, was wir an Wissen angesammelt haben über die letzten Jahre, möglichst frei und Open Source zur Verfügung stellt und andere inspiriert und dabei berät, dasselbe zu machen wie wir? Und das ist, glaube ich, eher so die Frage, nicht wie groß wird das Unternehmen, sondern wie groß kriegen wir die Idee von Kreislauf orientierten Toiletten. Und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir, glaube ich, auch gerade stehen und uns überlegen, wie können wir unsere Ziele am besten erreichen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann statt 1 Million Packungen Klopapier im Jahr vielleicht 10 Millionen Packungen verkaufen, weil dann haben wir mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen wir unsere gemeinnützigen Ziele besser umsetzen können. Also ich habe nichts gegen größer werden, aber das muss auch weiterhin gesund bleiben und nicht eben dieser, ich sag mal, ungesunden kapitalistischen Wachstumslogik entsprechen. Und also so ein Grundsatz von uns, den wir halt haben schon seit Anfang an, ist halt grow gentle. Also auch mit einer gewissen Demut und nicht überstürzt und eben aus sich selbst heraus und jetzt nicht groß ein künstliches Wachstum erzeugen mit wahnsinnig viel Fremdkapital von außen oder so, sondern dass wir sagen, wir nehmen uns die Zeit und das soll alles gesund wachsen und organisch.
Das heißt, die Zukunft ist spannend und die Entscheidung habt ihr, so klingt es, noch nicht ganz gefällt, wie es weitergehen wird.
Ja, also ich glaube, die Zeiten, in denen man so 5 Jahrespläne erstellt und wo man am Ende bei rauskommen soll, die sind auch einfach vorbei. Also das hat ja jetzt auch Corona gezeigt. Da kann eine Sache passieren und auf einmal steht halt alles auf dem Kopf. Und deswegen sind wir eher, ich sag mal, in diesem Modus unterwegs, dass wir vielleicht für 6 bis 12 Monate im Voraus planen und uns da Ziele stecken und orientieren uns eher an diesem langfristigen Ziel, Klos für alle, aber jetzt nicht, wir wollen größter Toilettenanbieter Deutschlands werden oder wir wollen die führende Marke hinsichtlich Klopapier werden oder weil wir dann, glaube ich, auch den Blick nach links und rechts verlieren. Und das wollen wir uns, glaube ich, offen halten. Und dementsprechend, ja, finden wir das eigentlich auch ganz gut, nie wirklich sagen zu können, in welche Richtung es die nächsten 5 Jahre geht, aber so, wo es die nächsten 12 Monate hingeht, das wollen wir schon ganz gut auch für uns klar haben, ja.
Tja, wie wäre das wohl, wenn wir unserem Zukunfts-Ich begegnen könnten, also in die Zukunft reisen könnten und ihm auf die Schulter tippen würden? Was würden wir ihm dann wohl ins Ohr flüstern? Das war der Podcast vom Hamburger. Euch hat's gefallen? Ihr wollt mehr HamburgerInnen dieses Kalibers kennenlernen, die vor und hinter den Kulissen dieser Stadt unterwegs sind? Dann folgt diesem Podcast auf den gängigen Kanälen, empfehlt ihn euren Freunden und scheut euch nicht, ihn zu bewerten. Das geht jetzt sogar auch auf Spotify. Das hilft uns, vor allem aber unseren Gästen sichtbarer zu werden. Schon jetzt bekommt ihr dafür von mir und von uns ein dickes Dankeschön. Wie immer findet ihr alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast unter www.derhamburger.info. In den Shownotes zur Folge findet ihr außerdem alle Links und Infos zu dieser Podcast-Folge. Kleiner Tipp, noch mehr Goldheimer findet ihr in der kommenden Ausgabe vom Hamburger. Die erscheint am 3. Februar und ihr findet sie dort, wo es feinste Magazine gibt oder auf der Seite vom Hamburger. Und jetzt Zeit für Schlusswort. Danke an Malte Schremmer, dass er sich die Zeit genommen hat. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet. Und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Und an euch natürlich fürs Zuhören. Ich sag Tschüss und wir hören uns.